Ich habe immer am Anfang gedacht, das heißt VW Chicorée, weil ich das überhaupt nicht kannte, die Marke. Also klar, VW, ich wusste nicht, ich habe gedacht, was, VW Chicorée fährt der, das ist aber seltsam. Und dann hieß auch immer, ja, der kommt mit seinem Scirocco, der ist tiefer gelegt. Und dann hat er nachher noch so Lichter drunter gehabt und so. Also, ja, ja. Small Dick Energy für 5000, please. So, weißt du, also wo du wirklich, oh Gott, wie erbärmlich ist das denn? Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, dem Wohlfühl-Podcast mit Özcan Kosa und Bastian Bielendorfer. Ich begrüße ganz herzlich den Mann, der in einem kleinen Zimmer in meinem Herzen wohnt, Özcan Kosa. Hallo, kleiner Mann.
Hallo, ich fühle mich wohl, weil wir sind ein Wohlfühl-Podcast.
Wir sind ein Wohlfühl-Podcast, ja, so ist es. Ich
Was
mag
ist
das,
denn ein
wenn man den Leuten... Ein Wohlfühl-Podcast, einfach so so wie volle Kanne Susanne, weißt du, so nicht aneckendes Positivprogramm, sowas, was das ZDF im Frühstücksfernsehen zeigen würde.
Nicht aneckendes.
Ja, ja, das beschreibt Bratwurst und Baklava war doch ganz gut. Erst sagt man ein bisschen, macht man einen Bericht über eine Frau, die vier Golden Retriever hält. Dann lehnt man sich rüber, Johann Lafer macht ein bisschen, zeigt eine kleine Variation vom Egg Benedict. Dann spricht man über neue Hairstyles aus Mailand. Dann geht es wieder zurück zu der Frau mit den vier Labradoren. So funktioniert ja Frühstücksfernsehen. Es fängt alle 20 Minuten aufs Neue an, was mich komplett wahnsinnig machen würde. Die müssen ja so gesehen für jede neu aufstehende, also die Leute stehen ja in Etappen auf, müssen sie alle 20, 30 Minuten wieder mit dem gleichen Themen von vorne anfangen und so tun, als hätten sie das noch nicht gehört. Das ist sehr anstrengend. So sind wir auch. Ja. Wir sind der Wohlfühl-Podcast für die ganze Familie. Man holt Oma aus dem Heim, man holt die Kinder vom Computer weg, sagt, setzen wir uns jetzt mal hin, was Basti und Ötze heute einfach an emotionalen Punch für uns vorbereitet haben. Und da sind wir und da sagen wir, guten Morgen, meine Lieben. Ich würde mich umbringen, wenn ich Frühstücksfernsehmoderator wäre. Ich würde mich einfach umbringen.
Ja, ich glaube, deswegen, du holst du auch immer wieder die Geschichte mit dem Kakapo. Falls jemand in Folge 200 eingestiegen ist, damit er auch wirklich weiß, was da los ist, ja. Ja, würdest du
Frühstücksfernsehen? Ich habe aber noch ein weiteres Trendtier. Ich habe letztens den Ameisenigel, der australische Ameisenigel hat vier Penisköpfe, aber ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen.
Da haben wir schon dreimal drüber geredet, Basti.
Siehst du, das ist aber für die Leute, die jetzt erst aufgestanden sind. Dementsprechend, man muss immer wieder dem Publikum, muss man neu was anbieten. Frühstücksfernsehen war ich schon lange nicht mehr, aber immer wenn ich da bin, bin ich wirklich begeistert. Ich finde, das ist einfach fürchterlich.
Würde ich nicht machen. Sicher. Genauso wie du Let's Dance nicht machen wolltest.
Also.
Wenn jetzt Angebot kommt mit 100.000 Euro pro Folge, die sagen zu dir, Herr Bielendorfer, wir wollen
Guten
Sie
Morgen,
unbedingt.
Guten Morgen, meine Lieben, willkommen bei Sat 1. Wir gesagt, hey, wir haben 4:30 Uhr, die ersten frühen Würmer stehen auf, wie ist die Stimmung? Und jetzt haben wir heute einen Experten für Dermatologie und sprechen mit ihm über das Trendthema Neurodermitis. Wenn es kratzt untenrum, was kann man machen? Olivenöl, kleinere Mittel oder doch zur chemischen Waffe greifen. Da haben wir Dr. Bönker aus dem Saarland. Und dann wird
also
so ein glatzköpfiger Typ
eingeladen. Ich würde empfehlen, einfach ägyptische Heilerde unten reinzuschmieren. Ja, das ist geil. Wenn es trocknet, kannst du abreiben und dann ist er noch größer. Leck mich am Arsch.
Ich mag immer gerne die Experten bei solchen Sendungen. Weißt, es werden ja immer Experten eingeladen, irgendwie Hautärzte oder so irgendwie, keine Ahnung, Meteorologen oder Verkehrsforscher. Und das ist für die immer das erste Mal im Fernsehen, meistens jedenfalls. Weißt, außer sind dann so Typen so Kachelmann-mäßig, die immer ins Fernsehen gebracht werden. Und dann hast du immer so, du siehst in deren Augen, dass sie seit vier Wochen an nichts anderes denken als diesen Auftritt. Ja. Und dann werden die so abgefrühstückt, wie so ein Stück Scheiße. Einfach so, und dann hast du so eine Minute über Neurodermitis gesprochen und dann dreht sich der Moderator einfach so von dir weg und sagt, kann man Orangensaft eigentlich auch mit Ingwer machen? Lafer. So, was?
Ja. Die Übergänge sind knallhart. Das finde ich immer so geil beim Frühstücksfernsehen. Die gehen von einem Thema, ich war mal bei einer Sendung eingeladen, aber ich glaube, es war nicht Frühstücksfernsehen, aber da ging es irgendwie um mich, um meine Comedy-Show und wie lustig das ist. Und dann Aber nicht jedem Menschen geht es gut, weil einige Menschen sind schwer krank. Und dann kam so, wumm. Und Alter, sogar ich habe einfach geweint, weil das war
Kinder
so.
Kinder mit Glasknochen, weißt du, so direkt nachdem ja. du erzählst. Ja, und dann so
Hardcore-Thema.
Ich Richtiges hatte mal, Hardcore. Boah, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich weiß es nicht mehr. Doch, natürlich weiß ich es. Beim Rote Stuhl vom NDR, der Hinnerk Baumgarten ist. Hinnerk Baumgarten ist der, der damals dieses Gespräch mit Katja Riemann geführt hat, wo Katja Riemann kurz davor war, ihn öffentlich hinrichten zu lassen. Für jeden, der das nicht gesehen hat, gibt einfach mal Rotes Sofa Katja Riemann ein. Ist für mich eines der herrlichsten schiefgegangenen Interviews aller Zeiten. Weil Hinnerk Baumgarten hat so die Persönlichkeit von so jemandem, der so, ich meine das mit vollstem Respekt, Volksfeste anmoderiert oder so. Weißt du, der ist halt okay. immer gut gelaunt, der sieht 10 Jahre jünger aus, als er ist, er hat gebräunte Haut. Das ist so ein Typ, der nach Sylt fährt mit einem ungebundenen Pullover in Urlaub. Weißt du, einfach ein netter Typ, vielleicht FDP-Wähler, aber so in die Richtung. Ne? Und Katja Riemann ist ja Künstlerin, Schauspielerin, sehr Avantgarde, sehr gebildet, ja. Sehr bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Hast du dieses Interview nie gesehen?
Nee, ich habe das nie gesehen, nee.
Glaub mir, direkt hier nach musst du auflegen und musst dir das anschauen. Weil das ist wirklich, ich schwöre dir, du nach spätestens 5 Minuten kratzt du die Haut vom Oberkörper, weil es einfach so unangenehm ist. Weil Hinnerk Baumgarten dachte, es wäre gut, mit so einem Approach reinzugehen. So, ja Katja, Mensch, wie haben sie denn das gemacht in dem neuen Film? Dann zeigen sie so einen Trailer von ihrem neuen Film, keine Ahnung, was war. Da haben sie ja eine ganz andere Haarfarbe.
Scheiße. So,
fragen sie mich das jetzt wirklich? Und er so, ja, ja, das ist, sie sind ja auch so ein Chamäleon. Und sie so, das ist eine Perücke. Das macht man so bei Filmen. Und man merkt schon, jetzt könnte man runterfahren. Weißt du, jetzt wäre der Moment, wo man sagt, ich habe das Gefühl, der Gast ist so ein bisschen empfindlich. Vielleicht mache ich jetzt keine dummen Kommentare. Aber Hinnerk Baumgarten entscheidet sich in diesem Moment. Als nächstes zu sagen, also ihre Figur, die ist ja total krank in dem Film. Die hat ja auch Depressionen und so. Wie versetzt man sich da rein? Also kann man, fühlen Sie das dann auch? Also sind Sie dann auch die Person? Das sagt man ja auch so in Hollywood. Und dann sagt sie so, wollen Sie jetzt wissen, ob ich Depressionen habe oder was? Das fragen Sie mich jetzt nicht im Ernst. Und dann ist es so richtig schlimm und es wird immer schlimmer. Und dann denkst du so, es kann ja nicht noch schlimmer werden. Aber es wird immer schlimmer. Weil dann zeigt er ein Video aus ihrer Grundschule, wo ihre ehemalige Grundschullehrerin über sie spricht. Und Katja Riemann mag ja alles sein. Aber was sie auf jeden Fall ist, ist privat. So, die hat gar keinen Bock da drauf. Aber der NDR hat gedacht, ach komm, fahren wir einfach mal in ihren Heimatort irgendwo in Niedersachsen und fragen mal ihre Grundschullehrerin, wie die Katja in den 70er Jahren in der Grundschule war. Und dann eskaliert es komplett. Dann sagt sie so, ich finde das eine absolute Frechheit, dass sie hier in mein Privatleben eintritt. Und Hinnerk Baumgarten zieht es einfach durch. Die ganze Zeit so, ja, ist doch schön. Ja, ist doch schön, wenn man mal so ein bisschen was aus dem Privatleben. Und die beiden, das ist wirklich am Ende, die starren beide während dieser Live-Sendung einfach so auf diesen Glastisch, bis die Sendung vorbei ist. Weil ja, die könnte ja nicht abbrechen.
Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Stell dir mal vor, dieses Interview hätte, keine Ahnung, Selma Hayek gegeben. Stell dir mal vor, Selma Hayek hätte man diese Fragen gestellt. Weißt du, was sie gemacht hätte? Die hätte das Interview richtig gerockt. Hey, wie war das mit den Haaren? Oh my God, ey, it was so awful. My normal hair. Und ich habe in den Spiegel geguckt, weißt du? Und meine Lehrerin, ich habe sie so geliebt. Weißt du, also letztendlich kannst du mitmachen, aber die ist ja, also wenn man Anti ist, ist man Anti.
Weißt du? Weil natürlich sollte man sich wahrscheinlich, wenn man Anti ist, auch nicht in ein solches Format setzen, wo man vorher schon erahnen kann, dass das jetzt nicht... Weißt du, das ist jetzt nicht Giovanni De Lorenzo, 9 Uhr Abendfernsehen mit ernsthaften journalistischen Fragen, sondern es ist eher so, mögen Sie Kartoffelsuppe. Bei ja, mir, genau. Als ich dort saß letztes Mal, hat er mich vorher gefragt, deine Mutter ist ja tot. Und ich so, ja, das passiert manchen Menschen. Möchtest du darüber reden? Ich so, also es muss für mich nicht sein, aber wenn du mich was Angemessenes dazu fragst, kann ich auch angemessen dazu antworten. Und dann sitze ich da. Und der NDR war so nett, die Silhouette von Gelsenkirchen hinter mir aufzubauen. Und das ist jetzt kein Scherz. Wir saßen auf 2 Plastikstühlen. Neben mir stand eine Mülltonne. so eine, kennst du diese Metalldrahtmülltonnen, die in der Innenstadt standen früher?
Ja, 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 ja.
Genau. Und hinter mir war einfach Gelsenkirchen eingeblendet und es war so Müll auf dem Boden. Das, also sie dachten, das klingt wie Satire. Aber das war, das, da haben sie gedacht, ja, da fühlt ja Basti sich doch zu Hause. Das haben sie ja. so hingelegt. Das ist wirklich, das ist jetzt, das klingt wie Satire. Ne?
Scheiße, Alter.
Stell mal vor, du bist, keine Ahnung, du bist Musiker und kommst aus Flüchtlingshintergrund und die bauen dir so einen Container auf oder so und sagen, hier, das, wir machen das Interview jetzt in so einem Container. Ja, also jedenfalls, ich sitze da. Und er konnte sich natürlich nicht beherrschen, mich das zu fragen und fragt dann so. Und dann habe ich auch versucht, eine kurz, weil du musst ja in diesen Shows immer 20 bis 30 Sekunden antworten, länger Zeit ist ja nicht. Mhm. Und dann habe ich sowas gesagt wie, ja, natürlich ist es ein krasser Spagat für mich emotional gewesen, auf der einen Seite Menschen zu unterhalten, auf der anderen Seite meine sterbende Mama zu pflegen. Das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, dass wenn ein Familienangehöriger stirbt, das eine privat sehr harte Zeit ist. Aber die Professionalität erlaubt es nun mal nicht, dass man das Publikum spüren lässt. War für mich natürlich nicht so einfach, diese Frage und auch die Antwort. Und er nickt, dreht sich weg in die andere Kamera und sagt, wie lebt eigentlich eine Frau mit 4 Möpsen? Und dann kam ein Einspielerbericht über eine Oma, die 4 Möpse hat. Das ist kein Witz. Was soll ich dazu sagen? Verstehst du? Ich meine, das ist das. Wir können eigentlich froh sein, dass meine Mutter nicht an Brustkrebs gestorben ist, sonst wäre die ganze Sache noch stranger gewesen.
Daran habe ich jetzt gerade auch gedacht. Also das ist ja richtig makaber. Oh mein Gott, ist das heftig.
Wirklich. Ich habe da gesessen auf meinem Plastikstuhl im Gelsenkirchen-Ensemble und habe gedacht, ich gebe auf. Ich gebe auf, das ist jetzt nicht passiert. So. Weißt du, also ich weiß, dass das sein Job ist und ist auch alles gut. Wir haben uns nett verabschiedet. Aber in dem Moment dachte ich schon, ihr verarscht mich doch jetzt hier gerade, oder? Wir haben jetzt vor 5 Sekunden, dann habe ich zu meiner toten Mutter gefragt. Und jetzt dreht er sich weg und erzählt was von einer Frau mit 4 Möpsen. Aber das ist, nennen wir es mal, leichte Vorabendunterhaltung.
Noch geiler wäre es, wenn jemand im Hintergrund kommen würde und noch gesagt hätte, gib mal 1 Euro, gib 1 Euro. Genau.
Hätten sie so ein Azubi oder so ein Kabelträger angestellt, der so kommt, so, ja, der so in die Mülltonne guckt und erst nach Pfand guckt, die da rausholt und dann noch genau 1 Euro haben will.
Und dann noch
das
einen
fand
Euro,
ich schon geil genug. Also ich fand das schon hard stretch vom NDR, mir das, die Soulette von Gelsenkirchen aufzubauen. Weißt, ich weiß nicht, wenn du, keine Ahnung, in Paris aufgewachsen bist und die blenden im Hintergrund halt den Eiffelturm ein, okay. Aber wenn du in Gelsenkirchen aufgewachsen bist und die setzen dich auf einen Plastikstuhl und stellen so eine Mülltonne neben dich.
Das ist echt strange.
Ja, aber kannst du dir übrigens auch, ist auch im Internet immer noch zu sehen. Also wenn man das sehen möchte, glaube ich, die Rote Sofa-Folge von letzten, wann wird das gewesen sein? Letztes Jahr im Herbst oder so.
Ich hatte gestern auch 5 Interviews und alle 4 waren Killer, aber bei einem Interview, also die hat mir Fragen gestellt.
Geil, ne? Wenn so eine dabei ist, die denkt, sie will den Pulitzer-Preis mit dir gewinnen.
In deinem Pressetext steht ja das Fußmattenglück. Was ist denn Fußmattenglück? Der Unterschied zwischen Fußmattenglück und dein Glück? Und ich so, was? Ja, aber es geht doch in deinem Programm um Glück. Ich so, nee, ist ein Teil vom Programm halt so, worauf man halt achten soll. Ja, aber Fußmattenglück. Und ich war so, ja, keine Ahnung, ist halt wie, das Glück liegt auf dem Boden, du musst nur aufheben, keine Ahnung. Weißt du so? Da denkst du auch, Alter. Also,
ja, aber
hey,
Sekunde mal. Also mich treibt jetzt gerade auch die Frage um. Erstens, wie ist das Leben mit 4 Möpsen und was genau ist Fußmattenglück jetzt?
Ja, genau, das war halt so die Frage.
Ja, aber was ist, also du weißt es selber nicht.
Doch, Fußmattenglück, Digga. Das,
ja,
ist halt
was
so.
Ist denn
das sind diese. Ja, ein Fußmattenglück, Digga, ist halt, wenn auf der Fußmatte steht Glückseligkeit, weißt du, willkommen.
Ach so,
Glück. Verstehst
sowas.
Du sowas?
Okay.
Ja,
okay.
Sowas in der
ein
Art.
Ein fröhlicher Spruch zur Begrüßung, okay.
Ja, einfach so.
Weißt du, was bei mir auf der Fußmatte steht?
Was? Fick dich. Das wäre so geil, wenn du das machen würdest.
Don't be a Drama Llama. Ich weiß nicht warum.
Das steht gerade beim Richtigen, Alter. Das steht gerade beim Richtigen. Das musst du immer lesen, bevor du aus dem Haus gehst. Don't be a Drama Llama. Aber ist ein cooler Spruch eigentlich.
Don't be a Drama Llama, ja, ist ja so.
Ich bin überhaupt nicht so der Sprüchetyp. Also zu Hause irgendwie Sprüche an der Wand oder am Boden oder gar nicht. Ich bin da voll clean.
Ich auch nicht. Ich finde auch seltsam, wenn Leute sich Carpe Diem, weißt du, wie heißt nochmal diese Billigzigaretten, diese, die man sieht, Concordia, Racordia, Decordia, so billig von Aldi. So ein 500er Pack Cordia-Zigarettentabak auf so einem Fliesentisch und dahinter steht Carpe Diem. So, ja, das genau. Ist, genau.
Das Lifestyle.
Dann läuft ganz leise pur im Hintergrund, so, weißt du, aber ja, so auf 30er Volume läuft pur.
Abenteuerland.
Teuerland. Mit mir auf eine Reise. Wirklich, das ist, also Concordia, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Concordia, Decordia, egal, jedenfalls. Das ist, für mich ist das das personifizierte Gelsenkirchen. Wandtattoo in der Küche, blondierte Haare, vorne rote Strähne drin, selbstgedrehte Zigaretten, Fliesentisch und ein Sofa von Poco. Was, boah, weißt du, bei vielen Textilien und Sachen, die man kauft, gibt es ja am Anfang so einen Geruch, weil die mit irgendwas behandelt worden sind, ne? Aber diese Sachen riechen nach 10 Jahren doch schlimmer, als sie am Anfang gerochen haben. Die dünsten auf, weil, bis sie irgendwann verbrannt werden.
Bei so Wohnungseinrichtungen finde ich es ja noch okay, aber weißt du, wer mir richtig leid tut? Wer damals gedacht hat, so, hey, Tribal-Tattoos, richtig fett. Oder chinesische Schriftzeichen oder irgendwelche Sprüche tätowiert oder, als sie damals schon Porträts tätowiert haben, so richtig Billow oder Leute, die einfach sich tätowieren lassen haben, aber das inzwischen so verflossen ist und du erkennst nichts mehr. Hey, diese Leute tun mir so leid. Weißt du, ich glaube, ich war auch mal kurz davor, mir ein Tattoo stechen zu lassen und dann habe ich mir, jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke ich mir so, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und ich war schon öfters dabei, als ein Tattoo entfernt worden ist mit Laser. Bro, Gott sei Dank gibt's das, aber das ist auch nicht ohne, gell? Da explodiert ja die Farbe unter der Haut. Also die wird ja so vaporisiert. Durch dieses Laserlicht, diese dunklen Partikel werden so erhitzt, dass sie so tuk, tuk, tuk. Also wenn die da so dran setzen, hey, das ist schon heftig, Alter. Und jetzt stell dir mal vor, du bist voll mit Tribals. Einfach so Tribals, so 90er Jahre. Thomas D., nee, wer hatte das? Thomas D. oder Smudo?
Thomas
oder?
D. hat den ganzen Rücken mit Tribals.
Ja, Mann. Boah,
Alter. Die Dings hat hier, wie heißt es, also haben ja ganz viele 90er-Jahre-Stars. Und ich glaube wirklich, es gibt sehr viele Frauen, so Sabines, die sich in den 90ern kurz nach der Love Parade 95 mal ein flottes Arschgeweih stechen lassen.
Ja.
Das jetzt so auf so einem sehr schwammigen, sehr weißen, von viel Weißbrot und cheesy Menüs geprägten Körper wirklich nicht mehr ganz.
Hör
so.
Hör doch auf, Alter. Nein, das hat doch, nein.
Es ist auch doch, wenn der Körper, ohne Scheiß.
Nein, aber du, wenn der
du
Körper
musst
sich
schon,
nicht
du musst
verändert
schon einen krassen
hat.
Körper haben, damit ein Tribal-Tattoo nicht beknackt aussieht. Und wenn das auf so einer Specki-Haut wie bei mir, sieht das einfach erbärmlich aus. Und wie du gerade sagtest, es gibt ein paar Sachen, die altern nicht. Also zum Beispiel chinesische Schriftzeichen. Es wird ja immer noch behauptet, dass Britney Spears sollte irgendwie Hoffnung, Glaube, Liebe, Familie auf dem Rücken haben in chinesischen Schriftzeichen. Aber der Tätowierer hat wohl einen Scherz gemacht und hat ihr irgendwie Chop Suey 4,99 Euro hingeschrieben.
Nein,
also sie hat
Alter,
auf jeden Fall irgendwelche Essenszutaten auf dem Rücken stehen. Ja, kein Scheiß.
Nee.
Kann man googeln.
Nein,
angeblich hat
okay.
Britney Spears. wahrscheinlich hat sie es mittlerweile entfernen lassen, die Kohle müsste er haben, aber ich habe genau das Problem mit Tattoos. Dass mir nie irgendwas, also ich hatte auch mal drüber nachgedacht und da habe ich wieder gedacht, will ich das wirklich für immer? Also, das ist jetzt ein Sommer, denke ich so, das ist aber ein cooles Tattoo auf meinem Arm. Und in 5 Jahren gucke ich da so drauf und dann ist das wie so ein Leberfleck. Weißt du, und dann verläuft
ja,
das auch.
Ja, also
in 20 Jahren sieht es auf keinen Fall mehr gut aus. Arschgeweih ist sowieso, wow.
Arschgeweih sieht aus wie ein Ast inzwischen. Das ist halt wie so ein Ast, der im Wasser, kennst du das? So ein Ast, den du aus dem Wasser ziehst, der dann schon so ein bisschen schwammig ist, so sehen die dann aus. Aber, die
aber
Menschen
wie krass
tun mir
das in den 90ern, wie hip das war, ne? Also ich hatte locker 5 Mädchen meiner Klasse, die Arschgeweih hatten.
Ja, weil also, du, wie ich kenne sogar Typen, die hatten Arschgeweih. Und bei uns gab es so einen Mike. Ja, es gab sogar einen Mike bei uns, so der im Disco-Fox-Schuppen bei uns im Westminster. Das war der ganz coole, der Mike. Der war immer richtig cool. Der hat einen VW Scirocco. Der Mike war klasse.
Boah, Alter, ich kenne auch noch einen VW Scirocco. Ich kenne auch noch genau einen Dirk, der einen VW Scirocco gefahren ist. Und aus irgendeinem Grund war das irgendwas Besonderes. Ich habe nie ganz verstanden, was am VW Scirocco jetzt besser ist als am Ich habe immer am Anfang, das heißt VW Chicoré, weil ich das überhaupt nicht kannte, die Marke. Also klar, VW ich wusste nicht, ich habe gedacht, was VW Chicoré fährt, das ist aber seltsam. Und dann hieß auch immer, ja, der kommt mit seinem Scirocco, der ist tiefer gelegt. Und dann hat er nachher noch so Lichter drunter gehabt und so. Also, ja, ja. Small Dick Energy für 5000, please. So, weißt du, also, wo du wirklich so denkst, oh Gott, wie erbärmlich ist das denn?
Ja, die Scirocco war halt damals schon so ein Sportwagen. Also, der ging schon ab. Also, war jetzt kein Scheißwagen damals, ein Scirocco. Okay.
Gibt's das noch? VW Scirocco?
Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube,
der war sogar. Der war sogar, es gibt ja so Opel Club, den gibt's wieder. So. Der war, glaube ich, im Scirocco-Verein. Also, das den weiß ich noch. Wieder. Der war, hat sich mit anderen Scirocco. Das musst du dir mal vorstellen, dass du dich mit anderen Leuten triffst. Wo die einzige Gemeinsamkeit, die ihr habt, ist, dass ihr ein Auto gleich fährt. Der Opel Club. Oder VW Scirocco. Stell dir mal vor, du triffst dich so mit 50 Leuten aus dem Feld und alle haben VW Scirocco dabei. Und dann steht man da und sagt so, hey, das ist ja ein schöner Scirocco. Und dann der andere so, ja, dein Scirocco ist aber auch schön. Was ist das für eine Scheiße? Also, ja, aber das sind doch auch nicht mit Leuten, ja, die vielleicht Staubsauger haben wie ich. Ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, ach, das ist aber ein schöner Dyson Airwave. Also wirklich nicht schlecht.
Also, aber das sind ja dann Freaks. Also das sind ja dann Autoliebhaber, die tunen die auch. Da gibt's schon Unterschiede, glaube ich.
Du kennst Autos, von denen du weißt, da sitzt ein Arschloch drin? Du siehst das Auto vor dir oder an dir vorbei von einer Ampel.
So ein
du
X5, weißt, so X5-Fahrer.
Ja, X5, fick dich doch. Und du siehst das Auto und du weißt, da sitzt ein Arschloch drin.
Was für ein Auto jetzt, Basti? Sag mal jetzt.
Ich will natürlich hier unsere geliebten Hörer jetzt nicht beleidigen. Das kann
Mr.
ja
Vorurteil,
jeder für
jetzt hau mal raus. Jetzt hau mal
nein,
raus,
nein,
Mr. Vorurteil.
Nein, ich werde
welches Auto?
Nicht.
Nee, sag nein, doch mal, nein, welches nein. Auto?
Ich hab da, ich muss das sehen in dem Moment, dann kann ich das spüren. Ich spüre die Präsenz des Arschlochs, verstehst du?
Ja.
So wie ich deine. Ja. Ich spüre die Präsenz des Arschlochs.
Also du bist so, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße fährst und dann fährt ein Auto, du so, das ist ein Arschloch. Das ist ganz klar. Das ist ein Arschloch.
Ja. Ist einfach. Es gibt Autos. Und viele, die jetzt zu Hause sitzen, die uns gerade zuhören, werden sagen, scheiße, Basti hat recht. Es gibt diese Autos, bei denen du das weißt. Oder Autokonfigurationen, bei denen du das weißt. Also das Auto selbst, das Grundmodell ist okay. Aber, also ich sag mal so, Heckspoiler ist schon schwierig. Wenn jemand einen Heckspoiler hat, das ist eigentlich keine normale Person. Ich habe noch nie einen normalen Menschen mit einem Heckspoiler gesehen.
Ja, warum?
Ja, weil das einfach Stiefel Klausi aus Manta Manta ist, Heckspoiler.
Ja, aber also du musst bei schon Porsche GT3.
Ja, okay. Bei Porsche, wo die reingebaut sind, okay, wo die, sagen wir mal, serienmäßig drin sind, Sportwagen. Ich meine jetzt eher so einen tiefer gelegten Dreier BMW mit einem aufgeschraubten roten Heckspoiler. Da weißt du schon, uiuiuiuiuiui. Da hat jemand wirklich einen richtig kleinen Cock heute zur Party mitgebracht. Aber ich will jetzt auch nicht Autoliebhaber beleidigen. Das Auto ist des liebsten deutsches Kind, direkt nach dem Kind und dem Hund. Also eigentlich ist Auto, Hund, Kind, das ist schon die deutsche Triade. Wir mögen erst das Auto am liebsten, dann mögen wir den Hund und am Ende kümmern wir uns vielleicht auch noch ums Kind. Kommt drauf an, wie es so ist. Und ich war nie ein Auto nah. Nie. Für mich ist es ein Gebrauchsgegenstand. Wobei ich ja jetzt, wie du ja schon ein, zweimal subtil erwähnt hast, ein X5 geleased habe. Und ich gebe zu... dass das Fahrgefühl schön ist. Es ist ein schönes Fahrgefühl.
Was machen du Scheiße? Du kleiner Wichser. Als ob dir das Fahrgefühl wichtig ist. Dieser Moment als Basti, wenn wir so Produktion haben, dann fährt er mit seinem Auto, der parkt jetzt nicht so 30 Meter weiter, sondern der geht direkt vor den Eingang, wo alle Mitarbeiter stehen. Und dann steigt er aus und dann macht er erstmal die Tür auf. Er steigt aus und dann guckt er erstmal nach links und nach rechts. Und dann guckt er auf die Leute und sagt, hi, wie geht's euch? Und dann bleibt er erstmal stehen. Bis einer sagt, wow, tolles Auto, Basti. Danke. Ja, ich hab mir halt auch mal was gegönnt. Und dann schlägt er die Tür zu, geht nach hinten, holt seinen Rollkoffer. Und dann sagen die, du darfst hier nicht parken. Du so, doch, das ist serienmäßig bei X5. Hey, aber was ist dein Traumwagen, Basti? Jetzt mal ehrlich, gibt's keinen Traumwagen? Jetzt sei doch mal ehrlich, guck mal, du musst doch nicht hier immer den bodenständigen, lieben Basti machen, dem alles scheißegal ist. Es gibt doch bestimmt ein Auto, wo du sagst, Alter, geil.
Nee, ja.
Oder? Ja, jetzt mal ehrlich, Mann. Ist jetzt nicht
Tesla,
so, wenn du mal
find so... Ich finde Tesla ganz geil. Ich mag einfach diesen riesen Bildschirm. Ich mag, dass das Ding dann so schnell anfährt und so, aber...
Ja, ja, ich habe nur von Autos gesprochen gerade, von Autos.
Was ist jetzt... Ist Tesla kein Auto?
Ja, ich mein Auto, weißt du? Auto, richtig Auto. Nicht... Ich habe Elon Musk mal auf Twitter geschrieben, dass er meine neue Tour sponsern soll und ich nenne meine neue Tour Tesla. Aber der Bastard hat nichts geschrieben.
Das ist natürlich enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend. Das will ich nicht persönlich melden.
Ich hätte meine Seele verkauft, wäre mir so scheißegal. Okay, erzähl.
Hast du doch schon lange. Jedenfalls, was. Also, ich sage jetzt mal vom Bauchgefühl her, wenn ich ein schönes Auto. Ich habe nie drin gesessen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich darin nicht sitzen kann. Aber dann am ehesten so diesen Porsche mit Panamera? Ich weiß nicht, ist das Panamera, nicht so ein SUV-Ding von Porsche? Was, so ein dieser elektrische, den finde ich gut.
Ja.
Taycan, das ist ein wirklich schönes
Taycan,
Auto.
Ja. Ja. Ja, diese,
also,
wobei, ja, das.
Ein wunderschönes Auto, wenn man jetzt auf Auto steht, aber ist natürlich auch auf der einen Seite Porsche, auf der anderen Seite Elektroauto, ist alles auch irgendwie seltsam, aber gut. Elektroauto geht halt bei mir schwierig, weil das mit dem Aufladen auf Tour halt einfach immer ein Problem wäre.
Ja. Weißt du, was mein Traumauto wäre? So ein Mercedes 190 SL. So von 1955. Das ist ein geiles Auto, Alter. So ein
richtig
oldschool.
Wir sprechen jetzt... Okay.
Ja, so ein alter... ich hätte gern so ein Auto, weißt du? So oldschool.
Okay. Da bin ich bei. Das wäre auch, das würde auch
großes,
in Richtung meines Traumes.
Großes Lenkrad und dann, keine Ahnung, ohne Servolenkung, wo du so Schmerzen hast nach dem Autofahren. Wo du einpacken
oder
musst.
Oder den Wagen, den Steve McQueen in Bullitt gefahren hat. Ich muss mal kurz gucken, wie der heißt. Das war ein Ford Mustang Bullitt. Nee, das ist ja nicht Ford Mustang. Ein Ford Mustang Fastback GT, glaube ich, Original Bullet, bla bla bla. Genau, Ford Mustang GT, den Steve McQueen im Bullet
ja,
fuhr. Das
gut,
ist
okay,
auch ein
das
geiles Auto.
Ja, also...
Aber fällt für mich halt alles raus, weil ich kann halt nicht drin sitzen. So, also 99% der alten Autos kann ich überhaupt nicht sitzen, weil die überhaupt nicht für meine Größe gebaut wurden.
Okay, warte mal kurz. Also in den Autos, wie, achso, du fühlst dich da nicht wohl in den Autos?
Nein,
weil
ich kann da
klein,
nicht drin sitzen. Ich komme, ja, es geht nicht um, ich fühle mich nicht wohl. Wenn ich da dran sitze, dann drückt das Lenkrad in meinen Oberkörper und ich kann nicht lenken.
Und bei der Deutschen Bahn, wenn du zum Beispiel auch ganz normal fährst, dann kannst du da auch nicht gemütlich sitzen, oder?
Du hast ja neben mir noch letztens in der Deutschen Bahn gesessen. Also kennst du die Antwort
geht
ja
nicht.
Schon.
Ja. Und im Flugzeug,
ja, geil ist nicht,
bei,
ne?
den normalen, ja, bei den normalen Sitzen kannst du auch nicht sitzen, oder?
Das ist jetzt eine wirklich dumme Frage, wie du
weißt.
Nee,
ist keine dumme Frage, weil du wirst jetzt gleich sehen, worauf ich hinaus will. Alle Autos, die der Norm entsprechen, kannst du nicht sitzen. Du kannst nicht in der Bahn sitzen, der Norm entsprechend, und auch nicht im Flugzeug. Also, Moruk, bist du nicht normal. Verstehst du? Weil du mich immer fertig machst, dass ich zu klein bin. Nein, Digga, du bist zu groß. Verstehst du? Du entsprichst nicht der Norm. Du musst deine Knie an deinen Brustkorb drücken, damit du ganz normal im Flugzeug bei XL sitzen. Basti kann nicht mal auf XL-Sitzen sitzen. Du hast da nicht mal Möglichkeit gehabt. Du musstest eigentlich auf dem Gang.
Auf dem Gang liegen. Die
liegen,
Leute müssen einfach über mich laufen. Genau.
Aber ich denke schon, dass das schwer ist. Jetzt mal ehrlich, Basti, mal Spaß beiseite. Aber ich glaube, das ist schon unangenehm, oder? Auch beim Klamottenkaufen und so. Hast du da nicht? Also auch Schuhe? Ja, ich glaube, das ist schon
ist unangenehm. Ich habe Schuhgröße 48. Also geh mal in den Schuhladen.
Digga.
Viel Spaß.
Ja, kriegst du auch Rollschuhe und so? Kriegst du gar nicht, gell, in der Größe?
Ich weiß nicht, ich habe mir in letzter Zeit, also meine Zeit als Rollschuhbedienung in einem Oldschool-Diner amerikanischer Art ist schon etwas vorbei. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich Rollschuhe kriege. Und meine Kangoo-Jumps passen mir auch noch aus der 4. Klasse. Fick dich doch, keine Ahnung. Und mal ganz normal, ich gehe in einen normalen Schuhladen, dann ist eigentlich das Einzige, was es gibt, also wenn jetzt, gehen wir mal, die größte Kette ist ja wahrscheinlich Deichmann. Ich würde in einen Deichmann gehen. Da gibt es von den 1000 erhältlichen Schuhen bei Deichmann, gibt es ungefähr 30, wo es eine XXL Edition gibt, die so zwischen 46 und 48 liegt. Und davon, die sind natürlich dann eigentlich auch immer ausverkauft, weil es gibt ja gar nicht so wenig Leute mit so großen Füßen. Das ist ja das Seltsame. Ich verstehe gar nicht, warum man als Industrie nicht einfach auch dahin produziert. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Menschen 48 haben. Das gibt es ja durchaus. Ich habe jetzt nicht 56 oder wie Robert Wadlow, der größte Mensch aller Zeiten, 72 oder so. Ich habe einfach sehr große Füße, aber jetzt nicht abnormal große Füße. Na, jedenfalls.
Aber warte mal, wenn jetzt von 1000 Schuhen, wenn von 1000 Schuhen 30 diese Größe haben, dann gibt's schon sehr wenige, die Größe.
Ja, und das ist das Problem. Es gibt diese 30 Schuhe, davon sind 20 Basketballschuhe, die ich nicht trage. Ich werde ja nicht ich laufe doch nicht in meinem normalen Leben mit Nike Air rum. Wer bin ich denn? Betreibe ich einen Confused-Boot oder was? Warum soll ich jetzt mit Nike Air rumlaufen?
Ich würde alles dafür geben, wenn du so ein Basketball-Trikot hast, so ein amerikanisches, wirklich auch komplettes Trikot mit Hose und Oberteil und Basketballstiefeln mit dem Basketball auf den Kölner Ringen so rumläufst und sagst, hey, was geht ab? Hat jemand Bock, eine Runde Basketball?
Weißt du, was das richtig beschissen daran ist? Ich war nie gut im Basketball. Ich war immer gut in Volleyball, aber die Leute immer so, oh, du spielst so Basketball.
Reden alle, mit was für Menschen machen du zusammen?
Mit so Leuten wie dir.
Aber Volleyball warst du gut? Echt? Volleyball warst du gut?
Volleyball konnte ich immer, ja. Aber Basketball kann ich überhaupt nicht.
Volleyball habe ich immer einen Bänderriss bekommen. Ich habe während der Sportschule, ich habe dreimal Bänderriss bei Volleyball bekommen. Aber Volleyball macht Spaß. Finde ich auch.
Volleyball immer gute Sache gewesen.
Und gibt es andere Sportarten, Tischtennis?
Magst du Tischtennis? Bin ich schlecht. Ich habe genau wie du in meiner Kindheit natürlich Zirkel gespielt. Ne? Also 10 Leute um den Tischtennistisch und drumherum laufen. Ich weiß gar nicht, ob Kids das heute noch machen. Und wenn man seinen Schläger vergessen hatte, dann hat man mit der Hand gespielt. Immer. Was bei mir natürlich großer Vorteil war, bei dir ist die Hand ja kleiner als der Ball. Dementsprechend ist ja, für dich ist ja ein Tischtennisball wie ein Basketball. Du durftest ja in der Grundschule dann mit beiden. Also ich hatte ja immer eine hochgehoben. Die haben sie ja, kennst du diese Babytragedinger, die man so vor sich schnallt, wo das Baby so nach frontal
Manduka.
Weg in die Welt. Manduka. Keine Ahnung, ob das Manduka heißt. Jedenfalls hast du dann immer wie so ein Quarto aus Total Recall vorne an einem deiner Mitschüler gehangen mit deinen kleinen Händen. Und du warst der Einzige, der mit beiden Händen Tischtennis spielen durfte. Das heißt, wenn der Ball kam, dann durftest du den so baggern.
Ich hab das geliebt. Und du warst beim Zirkel einfach nur neben dem Netz stehen geblieben und einmal mit der linken Hand, einmal mit der rechten Hand geschlagen. Bist gar nicht gelaufen. Du sagst, hey, ich kann alles. Ich habe so einen richtig langen Arm.
Ich kann alles. Ich habe mich manchmal schon gefragt, wie hoch wäre der komödiantische Effekt zwischen uns beiden, wenn wir gleich groß wären, gleiche Herkunft hätten und einfach nur zwei Weißbrote wären?
Oder stell dir mal vor, du wärst auch Türke. Dann wäre eigentlich der Drops gelutscht, oder? Ja, dann wäre eigentlich gar keine Energie mehr zwischen uns beiden.
Nee, dann könnte ich dich beleidigen, weil du Türke bist. Du würdest mich zurückleiten, weil ich Türke bin. Und dann würden wir sagen,
ja, scheiße, wir sind beides Türken.
Wir sind beides Türken. Ja, in deiner Kultur. Warte mal, ist ja auch meine Kultur. Scheiße. Ich glaube, dass es wirklich ist, dass der Tag, an dem Gott uns beide zusammengeführt hat, an dem er seinen Finger auf die Erde gezeigt hat und auf das gleiche Stück Erde uns beide gesehen hat, gesagt hat, da werden sie stehen. Da wird Bratwurst und Baklava existieren. Ich glaube, das war ein Moment, wo das Universum gezwinkert hat, wie man so schön sagt.
Stell mal vor, wir wären uns nie begegnet, Basti. Wir hätten uns erst heute getroffen. Heute das erste Mal per Zufall irgendwo. Und dann habe ich gesagt, hey, du machst doch auch Comedy. Du so, ja, hey, ich habe von dir auch schon mal gehört. Und dann wärst du so weitergelaufen. Und dann hättest du gesagt, Bülent, bleib stehen, warte, wir müssen jetzt noch eine Folge Podcast aufnehmen.
Ja, stell mal vor, man sagt ja, der Schlag des Schmetterlingsflügels hätte uns auseinandergehalten. Eine kleine Bewegung des Kopfes hätte die Kugel abgelenkt. Das haben wir letztens, also das ist jetzt nochmal was anderes. Aber hast du das gesehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass Trump getroffen wurde und dass er sich so im letzten Moment weggedreht hat?
Ja.
Die Republikaner sprechen jetzt von der Hand Gottes, die seinen Kopf gelenkt hat. Und jetzt haben sie sich alle getroffen auf einer großen Convention. Und da haben die Anhänger von Donald Trump ihm zuliebe teilweise entweder weiß oder sogar in der amerikanischen Flaggenfarbe Ohrenverbände getragen.
Du bist noch nicht drüber hinweg.
Da saßen dann 5000 Republikaner und haben Ohrenverbände getragen. Und jetzt denkst du so, ah, das ist schon ein bisschen wie aus einer Parallelwelt, aber jetzt wird's noch besser. Und dann kam Hulk Hogan auf die Bühne, hat Donald Trump seinen Helden genannt und hat sich das Shirt vom Körper gerissen und darunter war ein Trump Vans 2024 Shirt. Alter, wir sind endgültig in der Parallelwelt angekommen. Das hier ist die Twilight Zone. Wir sind gar nicht mehr. Ich bin gestorben vor einem halben Jahr und ich träume das alles noch. Ich bin mit meinem Gesicht auf einen Eimer LSD gefallen und es ist jetzt einfach vorbei. So, die ganze Zeit, mein Gehirn macht nur so, lalalala, wir machen irgendwas, ist uns doch egal.
Aber es ist schon crazy. Stell dir mal vor, bei der nächsten Wahl würde einfach so Habeck, bevor Habeck auf die Bühne kommt oder Olaf Scholz, würde so ein UFC-Kämpfer sagen, okay Leute, hört mal zu. Kommt mein Bundeskanzler, Olaf Scholz. Und dann reißt er sich so das T-Shirt weg. Das wäre so lustig.
Olaf Scholz, war Bundeskanzler. Alter, wir sind... Das ist, also, ich will gar nicht über diese ganze Trump-Sache sprechen, ne? Vielen Dank für viele Nachrichten von euch zur letzten Folge, wo mir komischerweise alle recht gegeben haben, dass irgendwie alle das gleiche Gefühl zu der Nummer haben, aber okay. Aber einfach nur.
Ja, deine Facebook-Gruppe verschwörungstheorien.de.
Aluhutträger über 2 Meter.de heißt die, jedenfalls. Ja. Die, also, wenn der Aluhut an die Türkante stößt. Jedenfalls. Es ist, wir leben in einer Welt, in der der amerikanische Präsident, zukünftige, das sage ich jetzt schon mal voraus, also er wird gewinnen, von einem Wrestler angekündigt wird, der sich das T-Shirt vom Oberkörper reißt. Das ist wirklich in einer Absurdität nicht mehr zu, das ist einfach das...
Auf jeden Fall ist es absurd, Alter. Das ist richtig wirklich, absurd.
Ich check's nicht mehr. Also, wenn ich Amerikaner wäre und ich müsste in diesem Land leben... Und ich wüsste, die andere Hälfte der Bevölkerung wäre so, ich würde bekloppt werden. Also wir haben ja nun wirklich auch viele beknackte Deutsche rumlaufen. Aber auf dem Level dann doch nicht.
Ja, Amerika ist halt viel mehr Show, Bro. Die haben auch eine viel krassere Verbundenheit zum Militär. Zum Beispiel bei denen ist ja so, wenn der Super Bowl eröffnet wird, dann kommt das Militär husch durch, Düsenjets fliegen über dem Stadion und das, weißt du, die haben da eine ganz andere Verbundenheit und auch ganz andere Verbundenheit zur Show. Bei uns gibt's das ja gar nicht. Bei uns ist ja immer so, im Bundestag, hallo, halten Sie sich an die Regeln.
Ist das Rita Süßmuth? Das ist Rita Süßmuth, oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer
Rita
das ist.
Rita Süßmuth war doch lange Zeit Vorsitzende des Bundestages. Und die hat auch immer so, ja, hallo, das jetzt, halten Sie sich jetzt bitte an die Regeln. Ach, Rita Süßmuth lebt noch, google ich gerade, ist ja erstaunlich. Ein schöner Name, Rita Süßmuth.
Süßmuth ist echt ein schöner Name. Rita, ja, aber ich glaube, es ist, ey, wenn du mal überlegst, Alter, in anderen Ländern, in Parlamenten gibt es Schlägereien. Weißt du, die hauen sich da die Fressen ein. Da gibt's so, einer sagt vorne
Türkei
was, dann
auch?
Geht an. Natürlich, Alter, Türkei gibt's Massenschlägerei im Parlament. Bei uns gab's schon richtig Drehkicks.
Richtig
in der Türkei gibt's voll oft. In der Türkei gab's schon oft Schlägerei.
Schön Roundhouse kickt.
Natürlich. Türkei gibt's Schlägerei richtig heftig. Also es gab's schon oft, auch schon früher. In Russland, in Korea, Südkorea gab's schon Massenschlägereien. Muss mal eingeben, ich habe mir das früher immer voll gern angeguckt. Fight in Parliament. Und dann geht's halt richtig ab.
Ich finde das krass, dass sowas überhaupt passiert. Irgendwie. Also,
ja, natürlich.
Das wäre in Deutschland wirklich undenkbar.
Es ist eine ganz andere Welt. Natürlich, du musst mal überlegen, das sind ja die Vertreter des Volkes und die schlägern sich. Der ist so, nein, nee, ich hau dem jetzt auf die Fresse. Das ist schon heftig, Alter. Ich weiß auch nicht. Also, Politik ist echt so eine Sache. Ich, auf der einen Seite denke ich mir, hey, du wählst die Leute, das sind deine Vertreter. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, es sind ja auch nur Menschen, die bauen auch Scheiße. Aber dann such dir halt einen anderen Job, Bro, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast. Wenn du, überleg mal, du hast so einen richtig stressigen Tag, Verkehr, und dann sitzt du da und du so, wenn heute einer noch irgendeinen Scheiß labert, dann hau ich dem so richtig auf die Fresse. Oh mein Gott. Überleg mal, es wäre wirklich so, du machst die Nachrichten an und dann siehst du, wie sich zwei Parteien einfach die Fressen einschlagen. Wie Leute von der CDU vorrennen und einfach der SPD und den anderen Leuten so Wasser ins Gesicht spritzen und sie dann schlagen. Gab es wirklich noch nie Streit im Parlament in Deutschland?
Ja, ja, früher gab es Herbert Wehner zum Beispiel. Herbert Wehner, bekanntes Gesicht der SPD. Der war legendär dafür, dass er, ich glaube, niemand ist öfter verwiesen worden. In den 60er und 70er Jahren, das war so Zeit Helmut Schmidt, Ludwig Erhard, ein bisschen später. Also Herbert Wehner, absoluter Charakterkopf, so sah aus wie so ein Muppet, hatte eine dicke Brille auf. Und Wehner war in der Lage, sich wahnsinnig in Rage zu reden. Also er fing erst langsam an und dann wurde es immer schlimmer. Und dann sahst du, dass am Anfang noch alle so klatschten und so, ja, Wehner hat recht, ne? Und dann wurde das immer so, dann wurde er immer saurer und hat dann immer mehr rausgehauen. Das war natürlich in einer Zeit, in der der politische Dialog noch höflicher war, ne, als heute. Weißt du, ich meine, das wäre ja zu Zeiten von Helmut Schmidt, wäre ja so, der Wrestler kommt auf die Bühne und reißt sich das T-Shirt weg, komplett undenkbar gewesen. Herbert Wehner ist einer derer, an die ich mich erinnere. Und natürlich gab es oft Streit in Parlamenten in Deutschland. Ne? Also Wolfgang Möllemann zum Beispiel hat ja damals, hat dann selbst verwaltet ein Blatt gegen sagen wir mal, die israelische Regierung aufgelegt und in Häuser in ganz Deutschland verteilt. Ich habe eben Wolfgang Möllemann, Jürgen B. Möllemann, ist jetzt auch schon, seine Witwe nimmt zu ihm jetzt, Kontakt auf über Geistersucher.
Scheiße, hab ich Mann.
Gesehen. Sie spricht mit ihm über Geistersucher jetzt.
Das sind die größten Lügner. Ey, sorry, Alter, aber ey, also wenn man sich an solche Leute wendet, dann ist der, also dann bist du ja schon durch, oder?
Ja, verzweifelt, ne? Das ist ähnlich wie Leute, die sich dann irgendwie, wenn sie Krebs haben oder so, in die Hilfe von solchen Leuten begeben, ne? Also es gibt immer, wenn Menschen verzweifelt sind, andere, die die Verzweiflung ausnutzen wollen. Das liegt in der menschlichen Natur. Und alles, was im Bereich der Wahrsage, alles, was in diesem Bereich liegt, ne, des Vorhersagens von irgendwelchen Quatsch etc., befindet sich für mich im Bereich des Menschen, die Sorge und Angst von Menschen ausnutzen, sagen wir es mal so.
Das ist ja schon, also, weißt du, Horoskop ist ja schon heftig, aber sowas ist, wenn jemand, dein Partner ist gestorben, dein Vater ist gestorben, und jemand kommt zu dir und sagt, also, wenn du nochmal mit ihm reden willst, ich habe da so eine Standleitung und wir können gerne mal anrufen. Das finde ich richtig hart.
Würdest du Bratwurst und Baklava so fortführen, wenn ich jetzt morgen vor den LKW laufe? Dann könntest du ja theoretisch mit einem Medium mich anrufen, sodass wir Bratwurst und Baklava einfach, dass wir den Podcast einfach weitermachen.
Ja, ich sag's mal so, mir bleibt ja da nichts anderes übrig. Ich würde trauern. Basti, hör auf so zu reden, Mann. Ich muss dann weinen, Alter. Mir geht's überhaupt nicht gut, wenn du sowas sagst. Warum?
Wirklich? Das geht dir nahe, wenn du daran denkst, dass mich nicht mehr.
Nee, aber jetzt mal ehrlich, Bro. Guck mal, wir machen hier so Witze, aber stell dir mal vor, wirklich einem von uns beiden passiert was.
Das wäre nicht schön, ne?
Ja, das wäre überhaupt nicht schön. Überleg mal, ich wäre. Ein, zwei Tage wäre ich richtig traurig und dann hätte ich erstmal alle Comedians angerufen. Ich so, hey, mal zu, ich brauche jemanden, kannst du lispeln? Ich würde dann so eine Annonce machen, so, aber kennst du, so anonym, suche lispelnde Personen, die Lehrer als Eltern haben.
Ich hatte ganz kurz das Gefühl, dass jetzt irgendwas Nettes kommen würde, aber dann war mir klar, nein.
Ja, aber Basti, was soll ich, ey, guck mal, Show Must Go On.
Ja, Queen touren ja jetzt auch mit Adam Lambert, der kein Stück wie Freddie Mercury klingt. Nur der Bassist John Deacon hat sich frühzeitig entsagt und hat gesagt, das mache ich nicht mit, das ist mir zu albern. Freddie Mercury lässt sich nicht ersetzen. Und ich glaube auch, Bratwurst und Baklava würde mit einem von uns beerdigt werden. Auf der anderen Seite finde ich ganz schön, dass wir ja mittlerweile 300 Stunden unserer Stimmen im Internet hinterlassen haben. Das heißt, wenn jetzt wirklich wenn wir einfach hops gehen würden, wie auch immer, du und ich bei einem gemeinsamen Fallschirmabsprung aneinander gekettet, als Tandemsprung, du vor mir, genau wie wir eben waren. Wie wir, wenn du Tischtennis spielst,
würde ich nie im Leben machen.
Weißt du? Du vor mir, ich halte mich an deiner Nase fest, wir springen, der Schirm öffnet sich.
Nicht. Meine Nase öffnet sich. Wir können gar nicht abstürzen, Basti, weil guck mal, meine Nase hat circa 300 Kubikmeter Luft innen drin, weißt du? Und wenn wir jetzt auch mit welcher Geschwindigkeit würden wir Richtung Erde prallen?
280 km/h oder so, ich weiß nicht.
Ja, ungefähr, stell dir mal vor. Und meine Nase würde das so abbremsen, dass wir federleicht auf dem Boden ankommen.
Das ist ein wunderschöner Gedanke.
Oder? Ich würde das auch nie in meinem Leben machen. Das ist, guck mal, du und ich, wir dürfen nicht zusammen so verrückte Sachen machen. Das ist wie Piloten, die kriegen ja unterschiedliches Essen.
Stimmt.
Das weißt du, damit, oder? Der Pilot
ja,
und der Co-Pilot.
Ich war ja mal in einem Flugzeug, wo einer von beiden weggetragen werden musste, weil sich den Magen verdorben hat. Also,
aus Kuba bist du ja zurückgeflogen, stimmt.
Aus Kuba, ja, da gab es dieses kleine Problem. Das stimmt, aber allein der Gedanke, dass wir unsterblich darüber geworden sind, theoretisch könnte man, es gibt ja sowas wie diese Scheibe, die in den Weltraum geschossen wurde, weißt du, wie heißt die nochmal? Voyager-Sonde, wo diese Goldscheibe
ja,
drauf ist.
Ja, so ein Schwachsinn, ja? Alter.
Was denn?
So ein Digga, welche Aliens haben Schallplattenspieler, Alter? Du schickst eine Schallplatte, eine goldene Schallplatte, hoch ins Universum, in der Hoffnung, dass es Aliens finden, einen Technik-Schallplattenspieler haben und dann sagen, alright,
ja,
man.
So ist es ja nicht. Sie haben jetzt nicht eine goldene Schallplatte von ABBA für Waterloo ins All geschossen und haben gehofft, dass die sich das so anhören. Da haben sich sehr kluge Leute sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, dass die Dinge, die da drauf gedruckt sind,
ja,
auf dieser, ich glaube ehrlich gesagt, das ist gar keine Schallplatte, die man abspielen kann. Weiß ich aber jetzt nicht. Es kann sein, dass eine Seite Ton enthält, wo man theoretisch mit so einer Art Nadel die abspielen kann. Und auf der anderen Seite sind visuelle Informationen, ne? Unsere Position im Sonnensystem, der grundsätzliche Aufbau der Zelle, solche Dinge sind da drauf. Und zwar irgendwie binär, ich frage mich bitte nicht. Jetzt sage ich irgendwas Dummes, ich weiß es nicht. Da muss man Reinhard fragen. Ich habe mich auch immer gefragt, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Planeten Andromeda X12 sitzen würde und diese Drohne schlägt ein, ich hole diese goldene Scheibe da raus, würde ich dann da drauf gucken und sagen, aha, Hannelore und Gerd wohnen also 37.000 Lichtjahre von hier, links von der Sonne. Das ist, keine Ahnung, da werden sich kluge Menschen Gedanken gemacht haben, dass das für jeden lesbar sein muss. Aber natürlich ist das ein sehr hehrer Traum. Plus, will man unbedingt andere Zivilisationen darauf aufmerksam machen, dass wir hier sind? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also,
Bro,
das hat
also
Stephen Hawking mal gesagt, ganz kurz. Stephen Hawking hat gesagt, wenn eine Zivilisation in der Lage ist, das gesamte Universum zu durchqueren, um uns zu erreichen, ist sie uns technologisch so weit überlegen, dass sie sehr wahrscheinlich, dass genau das passieren wird, was immer passiert, wenn eine überlegene Zivilisation auf eine unterlegene Zivilisation trifft. Die unterlegene Zivilisation wird ausgelöscht. Deswegen hat er immer auf seinem Computer gesagt, nicht so gut.
Ich glaube, ja, aber weißt du, die haben das ja mit der Hoffnung in den Weltraum geschickt, dass es irgendwann mal ein Zeugnis drüber gibt, dass, wenn man das findet, dass es mal Menschen gegeben hat. Aber ist doch scheißegal, Alter. Weißt du? Weil der es gemacht hat, ist ja dann schon längst tot. Und wenn die es dann finden, so wie du sagst, und dann hierher kommen, ich glaube sowieso, stell dir mal vor, die Aliens landen hier, die sehen, wie sich Hulk Hogan das T-Shirt runterreißt, dann Donald Trump auf die Bühne kommt, dann fliegen die sonst wohin, würden uns bei... Oder stell dir mal vor, weißt du, was ich mir gedacht habe? Jetzt mal ganz ehrlich, die gesamte Apokalypse, okay, ein Meteor schlägt ein oder irgendein Virus zerstört 99,9% der Menschheit und die Menschen brauchen wieder 5000 Jahre oder 8000 Jahre oder 10.000 Jahre, um auf den Stand der heutigen Zeit zu kommen. Und irgendjemand hat Bratwurst und Baklava auf seinem Computer gespeichert und eine richtig gute Powerbank dazu gelegt. Okay? Und nach 10.000 Jahren ist es das einzige Zeitzeugnis, was die noch haben, unsere Aufnahmen.
Wir beide, wie ich über Hinak Baumgarten auf dem roten Sofa erzähle.
Die würden denken, wir waren geistig zurückgeblieben, wir wären hängen geblieben. Stell dir mal vor, nur unsere Dialoge, sonst gar nichts. Nix, keine Bücher über Physik, Mathematik, wissenschaftliche Errungenschaften, nix. Einfach nur Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa, auch noch mit unseren Comments. Das war so voll der Fan, der hat auch so YouTube auf, nee, keine Ahnung, also runtergeladene Videostreams von uns, wo wir uns einfach nur unendlich beleidigen und dass die dann, und die kommen dann zur Erkenntnis und sagen, ich glaube, das war ganz gut, dass so ein Meteor aufgeschlagen ist. Hey, Bro, also, ich glaube, wir geben der Menschheit nichts weiter.
Doch, wir geben den Menschen Hoffnung, wir geben den Menschen Liebe, wir geben den Menschen Zuversicht. Und jetzt gibt es noch eine Frage, die ich dir zum Abschied von dieser Folge Bratwurst und Baklava stellen möchte. Bist du bereit?
Ja, hau mal raus.
Wie lebt eigentlich eine Frau mit 4 Möpsen? Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Wir wünschen euch von Herzen nur das Beste. Passt auf euch auf, seid geküsst. Grüßchen aufs Küsschen, Nüsschen aufs Küsschen, Küsschen aufs Nüsschen, was auch immer ihr möchtet. Damit geht die Voyager-Sonne der guten Laune wieder zurück in den Orbit. Bye, bye.
Peace.